Wir sind im 2. Mose im Kapitel 13 bis Vers 16 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 17 weiter. Wer von euch mag Umleitungen? Ja, wir waren letzten Sonntag unterwegs und die Autobahnauffahrt in Göllheim war gesperrt. Und dann hat uns der Navi so 15 Minuten lang durch die Pampa geleitet. Ich hasse es, wenn das passiert. War natürlich zu spät dann bei unserer Verabredung. Aber in Jesaja 55, Vers 9, da sagt uns Gott, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und nicht nur sind seine Wege oft höher als unsere Wege, sie sind auch oft länger als unsere Wege und anders, als wir uns es vorgestellt haben. Wer hat das schon erlebt? Alle, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mag den schnellen Weg. Ich mag den direkten Weg. Bei mir im Navi ist immer der schnellste Weg eingestellt. Ich bräuchte eigentlich diese anderen Funktionen, Landstraßen oder Autobahnen vermeiden. Das brauche ich nicht. Wenn ich wohin fahren will, dann will ich gerade hin und ich will so schnell wie möglich dort sein. Männer verstehen das. Und so geht es mir mit dem Herrn auch oft. Ich bete, Herr, bitte gib mir Geduld, möglichst übernatürlich, gleich, schnell. Oder Herr, versorge mich, leite mich. Gib mir dies oder das, schick mir eine Frau oder gib mir Erfolg oder Weisheit oder gib mir Heiligkeit, übernatürlich, schnell, gleich. Und was macht der Herr? Der Herr lässt mich warten. Und der Herr führt mich auf Umwegen, zumindest nach meinem Verständnis. Und ich denke, ich weiß, was zu tun ist, ich weiß, was effektiv ist, ich weiß den geraden Weg zum Ziel. Und dann bete ich, Herr, segne meinen Weg, segne meine Idee, segne mein Projekt. Und ich finde heraus, dass der Herr sagt, ich habe einen anderen Weg für dich. Ich möchte gern die Autobahn nehmen, den Strand entlang, wo die Sonne scheint, wo die schöne Aussicht ist, Meer. Und der Herr führt manchmal in das Tal des Todesschattens, wo es verwinkelt ist, kurvige, dunkle Straßen. Und ich mag das nicht so sehr. Ich komme lieber anders ans Ziel, nach meinem Plan. Aber vielleicht geht es euch auch so, wenn ich zurückschaue, dann waren es oft gerade diese Umwege unter Anführungszeichen, auf denen ich geistig gewachsen bin und wo ich wichtige Lektionen gelernt habe und wo Gott mich verändert hat. Und diese Umwege haben mich an das Ziel gebracht. Und oft ist ja der Weg das Ziel, sozusagen. Nämlich meine Heiligung und mein Charakter und nicht so sehr das irdische Ziel, das ich jetzt angestrebt habe. Kennt ihr das auch aus eurem Leben mit Gott? Das ist eine typische Erfahrung und das sehen wir auch hier beim Volk Israel. Endlich nach der 10. Plage hat der Pharao das Volk Israel aus ihrer Sklaverei in Ägypten vorziehen lassen. Und wir lesen im Vers 17 hier im Kapitel 13, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Es ist der Weg, den wir am liebsten nehmen würden, den Weg gerade die Küste entlang. 11 Tagesreisen ungefähr auf der Handelsstraße der Via Maris am Meer entlang und wir sind da im verheißenen Land. Das wäre mein Weg. Aber es ist nicht der Weg, den Gott sie führt. Herr, warum führst du mich nicht geradewegs ins verheißene Land? Und Gott wird sagen, weil ich Dinge sehe, die du nicht siehst. Weil der Weg, auf dem du gehen willst, eigentlich ein Desaster wäre für dich. Also vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Vers 17 lesen wir weiter, denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg, den mögen wir auch nicht, gell, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Also Gott hatte seine Gründe, an dieser direkten Straße die Küste entlang, da waren erstens mal die Grenzposten der Ägypter stationiert. Und dann lesen wir hier, es ging durchs Gebiet der Philister. Und die hätten sich Israel entgegengestellt. Und Gott wusste, dass Israel noch nicht bereit war dazu, für diesen Konflikt. Dazu mussten sie erst noch ein bisschen trainieren in der Wüste, so ein, zwei Jahre zumindest. Und die Bibel sagt uns im 1. Korinther 10, dass Gott treu ist und dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Also Gott gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Das ist wie beim Krafttraining. Man fängt nicht gleich mit 30 Kilo auf der Hantel an. Das würden die Muskeln gar nicht backen, sondern vielleicht mal mit 5 Kilo oder 10 Kilo. Und dann, wenn dieser Muskel durch den Widerstand trainiert ist, dann kommen die nächsten 5 Kilo dazu. Und so wird es langsam gesteigert, bis wir fähig sind, die 30 Kilo. Ich habe noch nie 30 Kilo gehoben auf der Hantel, okay. So sehe ich auch nicht aus, gell? Sagen wir 20 Kilo, dass wir die heben können. Und so trainiert Gott uns auch geistlich. Er bringt kleine Herausforderungen in unser Leben, kleine Widerstände und wir dürfen die meistern mit seiner Hilfe und dann legt er noch ein bisschen was dazu. Und die werden immer größer, diese Widerstände, und er erweitert dadurch auch unsere Fähigkeit, mehr zu tragen. Das heißt, im Umkehrschluss aber auch, wenn Gott etwas zulässt in unserem Leben, dann können wir es gemeinsam mit ihm bewältigen. Er wird nicht zulassen, nicht mehr zulassen, als wir tragen können. Selbst wenn es uns auf den ersten Blick unmöglich erscheint, hey, vertrau dem Herrn und gehe einfach im Vertrauen mit ihm Tag für Tag. Das ist auch so ein biblisches Prinzip. Jesus hat gesagt, der morgige Tag hat genug Sorgen. Oder sorgt euch nicht um morgen, der heutige Tag hat genug Sorgen, hat er gesagt. Also Tag für Tag, heute, diesen Tag, kannst du mit ihm schaffen. Und zwar gut, zu seiner Ehre, siegreich. Du kannst heute siegreich sein in ihm. Und dann morgen ist ein neuer Tag. Da hat er neue Gnade für dich. Und dann kannst du wieder siegreich sein mit ihm diesen Tag. Und dann den nächsten Tag wieder. Also wir leben Tag für Tag. Das macht es auch einfacher, die Herausforderungen Tag für Tag stückweise anzugehen, nicht den ganzen Haufen auf einmal zu sehen. Vers 19. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich. Denn dieser hatte die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen, Gott wird euch gewiss heimsuchen. Führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Ich habe euch schon erzählt von diesem britischen Archäologen, der meint, den Palast und das Fürstengrab in Tell el-Daba mit Josef identifizieren zu können. Das ist dort im Land Goshen, wo das Volk Israel gelebt hat. Es ist interessant, während die anderen Gräber auf diesem Friedhof bei dem Palast die sterblichen Überreste enthielten, vielleicht der Patriarchen, der Brüder von Josef, hat das fürstliche Grab, das offensichtlich dem Eigentümer des Palastes gehört hat, dieses fürstliche Grab, das war leer. Und das ist ja untypisch. Normalerweise sind die Grabräuber nicht an den Toten interessiert, sondern nur an den Grabbeigaben. Und dieser Leib wurde offensichtlich schon in der Antike weggenommen. Interessant. Vers 20, und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Das Kaff am Rande der Wüste, am A der Welt. Jetzt verließen sie die Zivilisation. Und vor ihnen ist Wüste, trockene Wüste, tote Steine, Sand, Hitze, Mangel. Ich denke mir, das Volk muss sich ganz schön mulmig gefühlt haben, als sie da gestanden sind. Und von hier an weiterzugehen, das war ein echter Glaubensschritt. Sie mussten glauben, dass Jahwe sie versorgen wird. War eine riesige Menschenmenge. Von 600.000 Männern haben wir gelesen, mit ihren Frauen und Kindern und Dienern. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine logistische Aufgabe war, diese Menschen zu verpflegen, vor allem in der Wüste. Wir werden sehen, vielleicht nächste Woche, für Gott war es kein Problem. Aber menschlich gesehen war das ganz schön herausfordernd. Aber diesen Weg führt Gott sie, den Weg in die Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Also diese Säule hat sichtbar Gottes Gegenwart repräsentiert und die muss riesig gewesen sein. Im Psalm 105 lesen wir, dass sie wie eine Decke war über dem Volk. Sie hat dem Volk Schatten gespendet. Ist gut. Gott ist gut. Überleg dir mal, wenn du deine Herrlichkeit ausbreiten könntest, was würdest du tun damit? Gott sagt, oh, ich werde bei dem Volk Schatten spenden mit meiner Herrlichkeit. Bisschen Kühle genehmigen. Gott ist so gut, er ist so selbstlos, er ist so praktisch gut, er ist so wohlwollend. Und wenn wir ihn nur sehen könnten immer, wie er ist, dann hätten wir viel weniger Ängste. Dann würden wir einfach ruhen in ihm und ihn zurückleben. Ich habe einen guten Papa, der beschützt mich, der bedeckt mich, der begleitet mich. Deswegen können wir Christen immer Optimisten sein und die Welt mit Zuversicht in Angriff nehmen. Also Gott ist mit seinem Volk und Gott ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Und wir haben letztes Mal gesehen, es ist nicht schwer, ein Teil von Gottes Volk zu werden. Die Tür steht jedem offen. Die Tür für uns heute ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Also jeder kann sich ihm zuwenden und ihm vertrauen. Und jeder, der das tut, wird gerettet werden. Der wird ein Kind Gottes werden, der wird ein Teil von Gottes Familie werden. Und ein Vorrecht von den Kindern Gottes ist, dass sie von Gott geführt werden und dass sie von Gott beschützt werden. Und das tut Gott hier in dieser Wolkensäule. Und wir haben gesehen, hier hat Israel einen Vorteil verschafft, nämlich dass sie Tag und Nacht wandern konnten, im Gegensatz zu den Ägyptern, die sie verfolgt haben. Und gerade in finsteren Zeiten ist Gott bei uns. Im Psalm 23, ihr kennt es alles, heißt es, und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Also wir sind nie allein. Der gute Hirte ist bei uns. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Selbst in der Wüste. So ist unser Gott, guter Hirte. Kapitel 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Hahirot zu lagern zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon diesem gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Und viele Orte dieser Wanderung des Volkes Israel aus Ägypten ins verheißene Land sind nicht ganz sicher, wissen wir nicht genau, wo sich die befinden oder befunden haben. Verschiedene Routen wurden vorgeschlagen. Mach bitte mal das Bild rein, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Also hier auf dieser Karte, diese weißen Pfeile sind verschiedene Vorschläge, wo das Volk Israel das Meer durchquert hat. Also ihr seht hier Ägypten, die Sinai-Halbinsel und auf der anderen Seite Arabien oder Midian, wie es damals geheißen hat. Und im Wesentlichen gibt es zwei Ansichten. Das erste ist, dass das Volk Israel den Golf von Suez überquert hat und zum Berg Gottes in Sinai gezogen ist. Also hier die Sinai-Halbinsel, dieser blaue Pfeil da, der Berg Musa, das ist so der traditionelle Berg Gottes. Oder eine zweite Sichtweise ist, dass sie, die ist hier in grün eingezeichnet, dass sie hier durch die Sinai-Halbinsel gezogen sind und dann unten den Golf von Aqaba überquert haben, und zwar hier bei der Straße von Tiran. Das ist zumindest eine Sichtweise, wo es am engsten ist. Und dass der Berg Gottes, der Horeb, nicht in der Sinai-Halbinsel liegt, sondern in Midian liegt. Das seht ihr hier eingezeichnet, der Berg Al-Labz oder beziehungsweise einer der Nachbarberge von dort in Midian. Wie auch immer, können viel nachlesen. Ich habe viel gelesen diese Woche. Alle haben ihre Argumente. Ich glaube, wir müssen einfach sagen, ganz ehrlich, wir wissen es nicht ganz sicher, wie sie gezogen sind. Aber auf jeden Fall wissen wir, Gott hat Israel an einen ziemlich aussichtslosen Ort geführt. Zwischen Migdol und dem Meer. Vers 3, der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Wahrscheinlich haben das die Berater von Mose ihm auch gesagt. Mose, wo führst du uns hin? Hast du überhaupt eine Ahnung? Es scheint so, als irren wir herum. Hast du einen Plan? Mose, das hier ist auf jeden Fall kein guter strategischer Ort. Wenn die Ägypter uns verfolgen, dann sitzen wir hier in der Falle. Und wenn wir Gott folgen, dann werden die Menschen uns nicht immer verstehen. Macht nicht immer Sinn für sie, wenn wir Gott gehorsam sind. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal machen seine Wege nicht mal für uns Sinn, für unser Spatzenhirn. Wahrheit war das natürlich keine Falle für Israel, sondern es war eine Falle für die Ägypter. Und Gott erklärt dem Mose jetzt seine Strategie. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Oder lesen wir nochmal Vers 3. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Also die Ägypter sagen, oh nein, wir haben unsere Sklaven ziehen lassen, jetzt müssen wir selbst was arbeiten, das wollen wir nicht so, die irren in der Wüste umher. Also lasst uns ihnen nachjagen, lasst uns die zurückholen. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten: Was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Das waren die Panzer damals, also 600 neueste Modelle, die allen anderen überlegen waren und den Rest dazu und seine ganze Heeresmacht. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und sie erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hahirot vor Baal-Zephon. Also genau das, was sie befürchtet haben. Oh nein, sie sitzen in der Falle. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Der Feind, Satan, lässt uns nicht einfach gehen. Du hast dich Jesus anvertraut, du hast dich von ihm retten lassen. Wow, große Errettung, Freude, Jubel. Aber jetzt gehst du durch eine Wüstenzeit. Und hier kommt der Feind, um dich anzugreifen. Und unser Feind ist kein Gentleman, wie ihr wisst. Der beobachtet uns mit seinen. Er beobachtet unser Leben. Er kennt unsere Schwächen. Er kennt unser Fleisch. Und er wartet auf den besten Moment. Und dann hat er die perfekte Versuchung für dich, maßgeschneidert für dich. Vielleicht in der Form eines unmoralischen Angebots. Oder eines tollen Mannes oder einer tollen Frau. Oder ein Karriereangebot oder Erfolg, Ruhm, Geld, ein Auto, Esoterik, Drogen, wo immer dein Schwachpunkt ist. Der Teufel kann uns nicht aus der Hand Gottes reißen. In Johannes 10 hat Jesus gesagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Die Theologen diskutieren drüber, ob wir selbst aus der Hand Gottes rausspringen können. Aber niemand, sagt Jesus, wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Also niemand kann Gottes Kinder aus seiner Hand rauben. Auch der Feind nicht. Aber was der Teufel versucht, er versucht uns unschädlich zu machen in dem geistigen Kampf. Versucht uns zu entzweien, versucht uns zu versuchen, zu Fall zu bringen, sodass er unser Zeugnis für Jesus zerstören kann. Versucht uns zu entmutigen, dass wir aufgeben, uns einzulullen, uns abzulenken, dass wir schlafen geistig gesehen. Versucht uns einzuschüchtern, diese Dinge. Also du hast eine riesige, große Errettung erlebt in Jesus. Du bist versetzt worden von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Du bist ausgezogen aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit der Kinder Gottes. Aber hier kommt der Feind in einer Situation, wo du dir schwach und wehrlos vorkommst, umzingelt von den Umständen sozusagen, um dich in die Pfanne zu hauen. So ist er. Also rechne mit seinen Angriffen. Jesus sagt immer wieder, seid wachsam, seid nüchtern und seid wachsam. Wir leben auf einem geistigen Schlachtfeld. Das muss uns immer bewusst sein. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Es gab genug Gräber, die haben großen Kult, kennen die Pyramiden, großen Kult betrieben, um das Leben im Jenseits. Aber eine rhetorische Frage hier, warum? Dass wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Absolute Panik, absolut hysterisch. Es wäre besser, mein Leben war besser in der Welt, besser Sklave zu sein, als aufgerieben zu werden in dem geistigen Kampf. Und sie haben hier die Panik, sie sehen keinen Ausweg mehr. Liebt ihr das nicht auch, solche Situationen? Stehst mit dem Rücken zur Wand, vielleicht finanziell oder in deiner Ehe, in einer Beziehung, in der Krankheit, in der Versuchung, mit dem Rücken zur Wand und du fühlst dich so schwach und so wehrlos und du sagst, Herr, warum hast du mich hierher geführt? Herr, warum hast du das zugelassen? Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein, ihr werdet den Mund nicht mehr zukriegen vor lauter Staunen. Und wenn ihr zurückschaut, wenn ihr das Ende seht davon, dann werdet ihr keinen Grund mehr sehen, euch zu beschweren. Wir beurteilen unsere Situationen oft viel zu früh. Und wir singen mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir will ich, Herr. Und Gott sagt, okay, ich bringe dich in eine Situation, aus der du dich selbst nicht rauswinden kannst, in der du allein auf mich gestellt bist, in der du ohne mich erledigt bist. Ich bringe dich an das Ende von dich selbst. Und dort werde ich mich dir ganz neu offenbaren und dir meine Macht zeigen und dir zeigen, dass der in dir ist, stärker ist als der in der Welt ist und dass du alles kannst in ihm, der dich kräftigt. Ich werde dir meine Allmacht zeigen, ich werde dir meine Wunder zeigen, du wirst meine Gegenwart erfahren, mitten in dieser Anfechtung, vertrau mir, hab keine Angst. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Also offensichtlich, Mose war cool und ruhig vor dem Volk als Leiter. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht, der Herr wird für euch kämpfen. Aber dann offensichtlich, als er alleine war mit dem Herrn, hat er gesagt, Herr, hilf, ich habe allen erzählt, sie sollen auf dich vertrauen. Lass mich nicht im Stich, ich bin doch dein Pastor. Hilf mir, hilf uns, rette uns. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, sodass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Also nicht nur um unseretwillen bringt Gott uns in ausweglose Situationen manchmal, dass wir ihn erfahren, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir lernen, ihm mehr zu vertrauen. Sondern es ist auch um der Ungläubigen willen, damit sie ihn wirken sehen in unserem Leben, an uns. Seine Macht, seine Kraft zu retten, uns zu verändern, uns zu halten. Vielleicht, dass dein Kollege zu dir sagt, wow, mir hat der Doktor auch gesagt, es ist Krebs. Und er gibt mir nur mehr ein halbes Jahr. Aber die Geschwister haben für dich gebetet und Gott hat dich geheilt. Oder Gott hat dir Frieden gegeben. Trotz allem, der alles Verstehen übersteigt. Und eine Vorfreude auf die Ewigkeit mit ihm. Und keine Angst. Und wir haben beides erlebt. Die Tanja hat Gott geheilt, die Christine hat Gott heimgeholt durch ihren Krebs. Aber oft sehen Menschen Jesus in uns, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Und dann können wir sagen, ja, das ist Jesus. Nur wegen ihm kann ich Frieden haben in der Situation. Und dann sagen sie hoffentlich, ja, ich will diesen Jesus auch kennenlernen. Das will ich auch, was ich in dir sehe. Vielleicht ist es eine furchtbare Ehekrise, wie bei Manfred und Trude. Und Gott schenkt Gnade, durchzuhalten und Heilung und Wiederherstellung. Und das ist ein Wunder. Das ist nicht normal in dieser Welt. Und da hat Gott sie zu einem Zeugnis gemacht für seine Macht und seine Kraft. Und das muss uns immer bewusst sein, wir existieren zur Ehre Gottes. Nicht für uns, sondern zur Ehre Gottes. Die Frage ist, darf er sich verherrlichen in deinem Leben? Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Vers 19, und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Also hier der Engel des Herrn, scheint Jesus oder genau gesagt die zweite Person des dreieinigen Gottes, ist hier in der Wolke mit dem Volk. Und wir sehen, er ist Licht für sein Volk und er ist Finsternis, Dunkelheit für die Feinde. Er beschützt sein Volk, stellt sich zwischen Gottes Volk und den Feind. In Jesaja 52, Vers 12 steht, der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Das gilt auch für uns. Wir singen dieses Lied, deine Hand ist über mir und hinter mir und vor mir und unter mir. Das stimmt, er beschützt uns. Jesus steht zwischen uns und unserem Feind. Jesus ist unser Anwalt, auch in diesem Bild. Wenn der Teufel kommt, um uns anzuklagen und uns zu verdammen. Tritt Jesus zwischen uns und dem Ankläger und er sagt, hier, ich habe die Strafe bezahlt. Deshalb darf der Günther, der Kriminelle, freigehen. Weil ich habe es für ihn bezahlt. Und er ist unser Schutz vor geistigen Angriffen. Denkt an das Buch Hiob. Da sehen wir in dem ersten Kapitel, der Teufel hat ohne Zweifel vorgehabt, den Hiob total zu zerstören. Er hätte viel mehr tun wollen, als er getan hat. Aber er konnte nur so viel tun, wie Gott zugelassen hat. Er musste immer um Erlaubnis bitten. Und Gott hat es zugelassen zum Guten am Ende, zu seiner Ehre am Ende. Aber wir sind beschützt durch Gott. Wir dürfen uns zu ihm flüchten, wenn wir versucht sind, wenn wir uns bedrängt fühlen. Und Gott fordert Mose hier auch wieder zu einem Glaubensschritt auf. Er sagt, erhebe deinen Stab und strecke deine Hand aus über dem Meer. Und ich werde das Meer spalten. War ein Glaubensschritt, ne? Ja, was, wenn ich jetzt so einen riesen Trara mache und den Stab ausstrecke und nichts passiert? Ein Glaubensschritt. Stab steht für Gottes Autorität. Bring Gottes Autorität in deine Situation. Ich muss nicht sündigen. Ich muss nicht nachgeben. Ich kann im Namen Jesu stehen. Ich habe die Autorität dazu. In Jakobus 4 heißt es, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Vers 21, und Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein. Also Gott hat sich wieder natürlicher Gewalten bedient, aber trotzdem war das ein Wunder. Es geschah auf sein Wort hin, zur rechten Zeit, als das Volk Israel Befreiung gebraucht hat, zur perfekten Zeit. Und es war auch ein Glaubensschritt für das Volk, hineinzuziehen in diese Wasserschlucht. Stellt euch das vor. Wasser stand auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob die Fische gesehen haben, wie in dem Film. Aber es war ein Glaubensschritt, hineinzuziehen in diese Wasserschlucht, auf diesem Weg zwischen den Wasserwänden. Und der Rettung ist immer aus Gnade und durch Glauben. Da ist Gnade. Gott bereitet den Weg. Aber es braucht auch Glauben. Wir müssen wählen, auf diesem Weg zu gehen. Wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen uns diesem Weg anvertrauen. Und natürlich hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Bist du auf diesem Weg, Jesus? Jesaja 43, Vers 16. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern. Was sind deine widrigen Umstände heute? Was sind die Widerstände in deinem Leben? Der Herr gibt einen Weg in deinen Problemen. Er rettet uns nicht immer vor unseren Problemen. Aber er rettet uns immer in unseren Problemen und oft auch durch unsere Schwierigkeiten. Zumindest wenn wir zurückschauen, können wir das erkennen. Also vertrau auf ihn. Solange der Petrus auf Jesus geschaut hat, konnte er auf dem Wasser gehen, auf diesen Wellen, die ihnen so viele Probleme bereitet hatten. Aber als er sich von den Umständen einnehmen ließ, da ist er gesunken. Und so ist es auch in unserem Leben. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharaos, seine Streitwagen und Reiter mitten ins Meer hinein. Denen war wahrscheinlich auch etwas mulmig zumute, aber Befehl ist Befehl. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Hat wahrscheinlich auch wieder natürliche Mittel benutzt, um das zu tun. Aber wir sehen, Gott ist involviert. Gott ist nicht weit weg, Gott ist nicht abwesend, wie manche glauben. Er ist involviert in unserem Leben, er ist beteiligt in der Geschichte, er greift ein. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehrt. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. Der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk des Herrn, sie hatten Ehrfurcht vor ihm und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Und eines Tages wirst auch du das, was dich versklaven will, tot sehen. Gott hat dir in Jesus Christus den Sieg verheißen über Sünde, Tod und Satan. Wir können widerstehen in Versuchungen. Und eines Tages, sehr bald, wird dieser Leib des Todes, wie Paulus den genannt hat in Römer 7, völlig abgelegt sein. Und wir werden einen neuen Auferstehungsleib haben für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann werden wir vollkommen erlöst sein und vollkommen den Sieg haben. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Es ist eine natürliche Reaktion von Gottes Volk auf ihre Rettung. Lobpreis. Deshalb lobpreisen wir Gott in jedem Gottesdienst. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut, sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. Beim Schnauben deiner Nase türmte sich das Wasser, die Strömungen standen wie ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Es sprach der Feind: Ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute. Es sättigt sich an ihnen meine Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Du bliest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie, sie versanken wie Blei in gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Du streckst aus deine Rechte und die Erde verschlang sie. Also Gottes Allmacht über die Feinde, über die Naturgewalten. Du willst ein Freund Gottes sein, nicht ein Feind. Paulus sagt in Römer 8, Vers 31, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und das gibt unserem Leben eine ganz neue Perspektive. Ich meine, wir leben in einer spannenden Zeit. Zeit der Finanzkrise und Flüchtlingskrise und jetzt haben wir noch die EU-Krise und Terror, Putschversuche. Aber wenn Gott mit uns ist, was sollen wir fürchten? Er hat einen Weg mit uns und in und durch das Ganze mit uns. Ist nicht außerhalb seiner Kontrolle? Also lasst uns auf ihn schauen. Lasst uns ihm treu sein in Zeiten wie diesen, unsere Berufung erfüllen als Gemeinde Jesu, das Evangelium verkündigen, Menschen lieben, Licht und Salz sein in Zeiten wie diesen. Fürchtet euch nicht. Wir haben einen großen, wir haben einen starken Gott. In der Offenbarung Kapitel 15 singen die Erlösten auch dieses Lied des Mose. Da lesen wir im Vers 3 und 4: Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, und alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Also dieses Lied ist nicht nur das erste Lied in der Bibel, das wir hier lesen, sondern es ist auch das letzte Lied, das wir lesen. Gott hat das letzte Wort. Er ist ein mächtiger Retter. Und es ist recht, dass wir ihn preisen und dass wir ihn verehren. Er hat uns gerettet. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Gnade und Stärke, das ist eine wunderbare Kombination. Wir haben einen wunderbaren Gott. Es hörten es die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philistäas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanaans. Es überfiel sie Schrecken und Furcht, vor der Größe deines Arms wurden sie stumm wie ein Stein. Während hindurchzog dein Volk her, während hindurchzog das Volk, das du erworben. Die Hure Rahab aus Jericho hat zu den Kundschaftern gesagt, in Josua 2, ab Vers 9, wer mitlesen will: Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also hier haben wir so einen Einblick in die Perspektive der Feinde, denen sie begegnen werden im Land Kanaan. Vers 17, du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils. Die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Und er wird uns in die Ewigkeit mit ihm bringen, in das himmlische Jerusalem. Der Herr ist König auf immer und ewig. Und wir wissen, vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Denn als die Pferde des Pharao mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr das Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen. Aber die Söhne Israel sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Der Herr hat ihre Schwierigkeiten besiegt. Der Herr hat einen Unterschied gemacht zwischen seinem Volk und denen, die nicht zu seinem Volk gehören. Vers 20, und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und Reigentänzen, und Miriam sang ihnen zu: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Also hier die erste Prophetin und die erste Lobpreisleiterin in Israel, sie leitete die Frauen hier in den Lobpreis Gottes. Und sie brachten dem Herrn Ehre für seine Errettung. Und das dürfen auch wir tun. Wir dürfen ihn loben und preisen für unsere Errettung, dass wir als erlöste Menschen hier sein dürfen in Jesus Christus. Es gibt eigentlich nur eines, was Gott noch mehr Ehre gebracht hätte. Und wisst ihr, was es ist? Wenn sie dieses Lied schon gesungen hätten, bevor sich das Meer geteilt hat. König Josaphat hat das getan von Jerusalem, als er einer großen Übermacht von Ammonitern und mit ihnen verbündeten Völkern entgegenzog, die sie bedrängten. Das sah menschlich völlig hoffnungslos aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr 2. Chronik 20 aufschlagen. ab Vers 15. Da sagt ein Prophet zu ihnen: So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Dann neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Also die Umstände haben sich noch nicht verändert. Immer noch kommt dieses riesige Heer gegen sie, aber sie haben Gottes Wort, sie vertrauen dem Wort Gottes, sie fallen nieder und beten den Herrn an. Das ist Glaube. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit überaus lauter Stimme. Und sie machten sich des Morgens früh auf, jetzt ziehen sie in die Schlacht, und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte: Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen im heiligen Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist dem Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobpreis anfingen, also sie sind mit Lobpreis in den Kampf gezogen, gegen eine totale Übermacht, total menschlich gesehen, total verrückt. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Sie brachten sich dann gegenseitig um. Lesen wir weiter. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin. Also jetzt kamen sie zu diesem Tal, wo die Schlacht stattfinden sollte. Und sie sahen sich nach der Menge um. Und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Gott hat gekämpft. Sie mussten gar nicht kämpfen. Aber sie sind mit Lobgesang losgezogen, noch bevor das Wunder passiert ist. Oder denkt an Silas und Paulus, die den Herrn gepriesen haben im Gefängnis, bevor sie befreit wurden. Und ich kann an Georg Müller denken und seine 2000 Waisenkinder, die oft den Tisch gedeckt haben und Gott gedankt haben für das Essen, bevor sie noch Essen hatten. Und dann, als sie Amen gesagt haben, hat der Bäcker an die Tür geklopft und hat gesagt: Hey, ich habe gerade hier eine Fuhre Brot mit. Aber sie haben den Herrn gedankt und ihn gelobt, bevor er das Wunder getan hat. Und so ist es gut und richtig, wenn wir den Herrn für die vollbrachte Errettung oder Versorgung danken und ihn preisen. Aber noch herrlicher ist es, wenn wir es schon vorher tun, in unserer Anfechtung. Das bringt ihm noch mehr Ehre. Und unser Licht scheint dann noch heller, wenn wir nicht im Schauen wandeln, sondern im Glauben leben. Jesus hat zu dem Ungläubigen Thomas gesagt in Johannes 10, kann nicht Kapitel 10 sein, 20 wahrscheinlich: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und möge er uns die Gnade dafür schenken. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen. Wir wollen dich loben und dich preisen dafür, dass du uns gerettet hast. Wenn wir in Christus sind, sind wir gerettet. Und das ist so wunderbar, das zu wissen. Es zu erfahren, deine Gegenwart zu erfahren, Herr, in unserem Leben. Auch zu erleben, wie du mit uns kämpfst und für uns kämpfst. Wir haben jeden Grund, fröhlich zu sein und zu loben und zu preisen. dankbar zu sein in unserem Leben. Wenn du nie mehr irgendwas für uns tun würdest, allein wegen dem, was du schon für uns getan hast. Und so wollen wir dir danken und dich preisen heute Morgen, Herr. Aber wir wollen auch beten, stärke uns im Glauben. Vater, dass wir wie Josaphat schon lobend und preisend dem Kampf entgegenziehen, in der Versuchung, in unseren Schwierigkeiten, damit du Ehre bekommst in unserem Leben. Denn es geht um dich, nicht um uns. Und so wollen wir beten, Soli Deo, Gloria dir, allein die Ehre, Herr. Füll uns mit deinem Geist, stärke uns, damit wir dich ehren können. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.